Ja, ich kenne euch ja jetzt nicht so genau, ne, und weiß jetzt nicht, wie eure Vorlieben so beim Bibellesen sind. Der eine, der schmökert vielleicht lieber mal in den alttestamentlichen Geschichten. Der andere liest vielleicht eher mal so die Berichte aus den Evangelien. Ja, und auch die Bibelkenntnis ist ja nicht immer gleich. Der eine hat so eine ungefähre Ahnung, was wo in den biblischen Büchern steht. Der andere kennt ganze Teile auswendig, hoffe ich, oder? Aber wir kennen doch bestimmt alle jemanden, so Personen aus der Bibel, ne? Und haben so vielleicht eine Lieblingsperson. Ja, wo sagt, so wäre ich gern. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Ja, so wäre ich gern, ja, wie Paulus oder wie Petrus oder so. Ihr habt es ja schon mal kurz gesehen, um was es heute geht. Es geht heute mal um Elia, weil Elia, können wir die erste Folie? Da, ja, um Elia soll es heute mal gehen, weil der fasziniert mich. Also ist jemand, da lese ich immer gerne mal die Geschichten, ja, im Alten Testament, ersten Buch der Könige. Ist für mich eine der interessantesten Personen im Alten Testament, ja, weil er war ein Prophet, ja, also jemand, der für Gott spricht, so, das, so bedeutet das ja der Begriff. Und er hat das getan unter Zeit und unter Umständen, die alles andere als leicht oder einfach waren. Ja, man denkt manchmal so, na, die hatten es ja früher gut, ja, ne? Aber die Zeiten waren auch nicht ganz einfach. Ja, für jemanden, der Gott treu bleiben wollte, dieser Zeit damals, Königszeit. Ja, das Volk Israel hatte sich zum großen Teil von Gott entfernt, hatte sich anderen Göttern zugewandt. Ja, der Herrscher, der hieß damals Ahab, König Ahab, der war bestenfalls gleichgültig oder wankelmütig und dessen Frau Isabel, das war eine Granate. Ja, die hatte also wirklich politischen Einfluss auch und hatte ihren Mann eigentlich im Griff und wollte eigentlich Elia immer ans Leder. Ne? Die konnte den nicht leiden. Und da könnte man sagen, das war wirklich vieles ganz ähnlich so wie heute bei uns, so die Umstände. Ja, gesellschaftliche, politische Bedingungen, die den Gedanken an einen Gott, ja, dem wir für unser Leben verantwortlich sind, eigentlich am liebsten ausblenden möchte. Ja, interessiert uns nicht. So war das damals auch und das kann man gut vergleichen. Und gerade in dieser Zeit, das ist also im Buch der Könige, im ersten Buch der Könige, von Elia berichtet, ja, und der immer wieder für Gott eingetreten ist, ganz furchtlos, ja, den Gottes Anspruch an den König Ahab und an auch das Volk, an diesen Anspruch erinnerte und da auch ganz spektakulär in Erinnerung trat. Ja, manche haben vielleicht das bisschen im Hinterkopf, was da so passiert ist mit Ahab, mit Elia zu dieser Zeit. Ja, dass er da auch Ahab ganz unerschrocken entgegentrat, ja, als der für fremde Götter da Tempel baut, hat gesagt, das gehört sich nicht, ja, Israel gehört Gott und so. Das muss man erst mal machen. Ne? Stellt mal vor, ihr müsst zum Bundeskanzler gehen und sagen, so geht's nicht. Ja, also das hat Elia gemacht. Ja, da kommt auch eine Dürre übers Land auf das Wort des Elia hin. Und Elia sagt dem König Ahab dann auch ins Gesicht, dass er daran schuld sei. All diese Dinge können wir da lesen. Also er war wirklich kein Weichei. Ne? War jemand, der für Gott eintreten wollte in einer schwierigen Zeit. Und so spiegelt er auch ein Stück unsere Rolle und unsere Aufgabe wieder in dem Umfeld, in dem wir leben. Ja, weil auch bei uns das in einer Umwelt leben, die also mit Gott eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und ich wünschte mir für uns, für mich auch, dass wir das immer so unerschrocken wie Elia tun könnten. Ja, so auf Menschen hingehen und sagen, ja, Gott hat einen Anspruch an dich. Allerdings, und das freut mich immer, wenn das Wort Gottes uns das nicht verschweigt, war auch Elia ein Mensch wie wir und auch all diese Dinge gingen nicht ganz spurlos an ihm vorbei. Ja, so lesen wir es auch im ersten Buch der Könige und deswegen hat mich dieser Text auch heute beschäftigt. Ja. Ich kenne euch nicht, aber ich merke das immer wieder, dass wir auch in den Gemeinden manchmal so den Eindruck haben, ja, es wird alles zu viel. Ja, da ist die Verantwortung für Familie, für Arbeit, für Beruf, für Freizeit, was weiß ich, und auch die Gemeinde noch dazu. Und dass das alles nicht so immer so glatt läuft, wie wir uns das wünschen würden. Und so lese ich mal die ersten Verse aus dem, ich wollte anfangen mit einem Erlebnis, das Elia da hatte, so wie es uns vielleicht auch geht, bevor wir dann einsteigen in den Text. Ja, das war ein Erlebnis, was seinesgleichen wirklich suchte. Und manche kennen es vielleicht auch. Elia hat in aller Öffentlichkeit einen geistlichen Kampf mit den Priestern des Baal. Ne? Das war so dieser lokale Gott, ja, der irgendwie interessanter war und dem viele gefolgt sind. Und Elia hat also da diese Auseinandersetzung mit den Priestern des Baals. Es waren mehrere, ich glaube um die 30 oder so. Und da ging es also um auf dem Berg Karmel, ja, da fällt vielleicht dem einen oder anderen ein. Und da sollte also entschieden werden, wer hat denn nun die Macht? Ja, Gott, der Herr oder Baal oder andere Götter und so. Und Elia baute also einen Altar auf, ja, legt da einen geschlachteten Ochsen drauf und so weiter und verlangt nun also von den Priestern des Baal, dass sie doch ihren Gott bitten möge, dass er da Feuer drauf fallen ließe, damit dieses Opfer angenommen wird. Und die Priester des Baal, ja, die bemühen sich da den ganzen Tag ab und tanzen und ritzen sich und machen da ein großes Primborium und so und nichts passiert. Nichts passiert. Ja, der Altar steht also da. Und dann geht Elia hin, gesagt, okay, ihr habt eure Zeit gehabt, nehmt noch mal einen Eimer Wasser, schüttet das noch mal drüber und betet zu Gott. Und auf einmal fällt Feuer vom Himmel und verschlingt ja, diesen geschlachteten Ochsen da und den ganzen Altar. Ja, eine riesen Manifestation, Gott, der Herr hat die Macht. Durch Elia kam diese Manifestation Gottes da zu dem Volk. Ja, und das Volk hat gesehen, wer wirklich Gott war, ist erschrocken. Ja. Elia rechnet mit den Priestern dieses falschen Gottes ab. Ja, Sieg auf der ganzen Linie, könnte man sagen. Und Gott setzt da noch einen drauf, auf das Gebet des Elia hin, beendet Gott also diese dreijährige Dürrezeit, die dem Volk so zu schaffen gemacht hat und die Gott hat kommen lassen, um aufmerksam zu machen, von wem alles kommt. So stelle ich mir einen vollmächtigen Dienst vor, oder? So wie Elia. Wir beten und dann offenbart sich Gott und da geschieht was. Und da kann uns Elia ein Vorbild sein für unser Wirken. Ja, vielleicht denken wir, also ich kann ja jetzt kein Feuer vom Himmel fallen lassen, ja, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir in unserem Alltag kaum mal einen Altar sehen, der mit Wasser übergossen ist, mit Opfer. Ja. Aber wir haben andere Möglichkeiten. Ja, was wir auch können, ist, dass wir durch unser Leben Gottes Kraft den Menschen gegenüber widerspiegeln können. Das ist unser Auftrag ja auch. Ja, unser Leben soll und darf Gottes Kraft im Alltag widerspiegeln und Menschen ja, da, mit Gott in Begegnung bringen, mit denen wir auch zu tun haben. Denn Gott hat uns doch seinen Geist gegeben, oder? Ja? Gott hat uns doch seinen Geist gegeben, das glauben wir. Ja, wir haben ihn empfangen und dieser Geist ist derselbe Geist, der in Elia war. Glauben wir das auch? Es ist derselbe Geist, der in Elia war. Ja, Gott, also Elia musste also das mit dem Altar dort irgendwie hinkriegen. Wir haben andere Aufgaben. Und er möchte also, dass Gottes Kraft durch uns in diese Welt hineinwirkt. Auch übernatürlich. Das zeichnet uns aus. Deswegen sind wir kein Traditionsverein, ne, der Jesus feiert, weil der vor 2000 Jahren mal hier unterwegs war. Sondern wir sind Kirche Jesu Christi, die Kraft Gottes in diese Welt widerspiegeln durch seinen Geist. Genauso wie Elia. Und ich denke, das gelingt uns auch immer mal wieder. Ja, ich hoffe immer öfter. Ja, zum Beispiel, wenn ich mich mit jemandem mal unterhalte und das Gespräch kommt auf meinen Glauben und so. Und auf einmal kann ich ihm meinen Glauben erklären mit Worten, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich die in mir habe. Hast du das schon mal erlebt? Dass Gott da wirklich Kraft schenkt und sagt, ne, ich komme mit jemandem ins Gespräch, ich kann über meinen Glauben reden und der andere versteht das auch noch. Da ist Gottes Geist am Wirken. Ja, oder ich komme in Situationen, wo ich weiß, die überfordern mich, da bin ich ratlos, was weiß ich. Manchmal verliere ich dann auch ein bisschen der Emotion aus dem Griff und auf einmal merke ich aber, durch Gottes Geist kann ich ganz geistlich mit solchen Situationen umgehen. Ja, wenn mich zum Beispiel jemand anpöbelt, dass ich nicht zurückpöble, sondern dass ich sage, ich segne dich. Da ist Gottes Geist am Wirken, da ist Gottes Kraft da. Und ihr kennt vielleicht auch noch andere Beispiele, ja, wo das passiert. Gottes Kraft durch seinen Geist, durch unser Leben, das verbindet uns mit Elia. Ja, so wie er wirkte in seiner Zeit, so wirkt Gott durch uns, so wirkt Gott durch mich, so will er wirken. Und wenn wir sowas erleben, ja, sowas Aufbauendes, wie das Elia da am Karmel erlebt hat, da denkt man doch, das ist schön, ne? Das gibt Kraft, das gibt Mut, weiterzumachen. Aber wir lesen hier was ganz Merkwürdiges im 1. Könige 19, also da, wo es um Elia geht. Er hat dieses Erlebnis da am Karmel und wie gesagt, durch die Kraft Gottes einen riesen Sieg erlangt. Und genau danach lesen wir, Ahab berichtete Isabel, Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Auch Glaubenshelden sind Menschen aus Fleisch und Blut. Schön, dass die Bibel uns das berichtet, oder? Elia war nicht irgendein abgehobener Typ, ja, wo man sagt, Mensch, so wie er kann ich nie sein, sondern Elia war wie wir. Er hatte da wirklich eine super geistliche Erfahrung gemacht. Ja, etwas, was über jedes Verstehen hinausgeht. Und wir hätten sicher erwartet, dass er nun die Chance nutzt und da mit seinem gerade erlebten Glaubenssieg durch die Städte und Dörfer Israels zieht, ja, und für Gott jetzt Land einnimmt und sagt, ihr habt es doch gesehen, dass Gott der Herr ist. Ne? Nun folgt ihm wieder nach. Sowas hätten wir doch erwartet, oder? Stattdessen hören wir, dass er sich plötzlich fürchtet. Da kommt eine Erschöpfung in sein Leben. Ja, Elia, der noch nie Furcht gezeigt hat, fürchtet sich. Ja, wenn ich das lese, da kommt mir das vor wie so eine bis zur Belastungsgrenze gespannte Feder, die plötzlich zerbricht. Also ich kenne das auch, wir kennen das auch. Ne? Also da muss man dann immer ein bisschen aufpassen nach solchen Erlebnissen, wenn man solche tollen Erlebnisse hat, wo Gott wirklich was tut, ja, dass man da nicht in ein Loch fällt. Wir haben erst jetzt wieder ein Nachbarschaftsfest gehabt bei uns in Chemnitz. Ja, dann stellen wir unser Gelände zur Verfügung und laden dann Leute ein, so, ringsum, ob sie da sich beteiligen wollen. Und dann kommen dann auch die ganzen Nachbarn, ja, zu denen wir sonst nicht so Kontakt haben. Und das macht natürlich viel Arbeit, ist eine tolle Sache, waren viele Leute da. Ja, und wenn die dann alle wieder weg sind, dann guckt man sich an und sagt, es war wirklich schön, oder? Aber wir sind platt. Oder, kennt ihr das? Ja, so ein Gemeindefest oder irgendwas, ne, dass du danach sagst, das war wunderschön. Ich möchte es nicht missen. Oh, ich bin platt. Passiert. Und Elia ist das auch passiert. Ne? Er hat für den Herrn gearbeitet, er hat sich als Person voll investiert, er hat auf die geistliche Wende gehofft und an sie geglaubt. Aber statt der Wende kommt nun Verfolgung. Isabel sagt, du bist ein toter Mann. Ja, ein Stück seiner Erwartung tritt nicht ein. Und da klappt er zusammen wie so ein Taschenmesser. Über die Gründe von Elia, warum das bei ihm passiert, können wir nur spekulieren. Ja, war das jetzt Leistungsdruck? War das Erwartungshaltung von anderen? War es das Gefühl, es war alles umsonst? Ihr kennt das ja vielleicht von euch auch, ne? Dass da so Dinge manchmal da sind, die einen herangetragen. Wir wissen es nicht. Also die Bibel sagt nichts dazu. Es ist ja offensichtlich nicht wichtig. Das finde ich interessant. Die Gründe, wir sind ja als Deutsche so, wir müssen immer alles ergründen und warum und wieso. Weshalb der Bibel ist das nicht wichtig. Dieser Burnout hat seine Gründe, aber die Bibel geht da nicht drauf ein. Ja, das ist ja nicht wichtig. Und wir hören auch kein negatives Urteil über Elia. So, der hätte doch und der müsste doch und wieso macht er jetzt hier einen Fisch oder was weiß ich. Ne? Kein negatives Urteil. Es passiert einfach. Es passiert. Punkt. Ich möchte sogar mal ganz provokativ behaupten, ich hoffe, ich kann das mal machen hier, ja, dass solche Erfahrungen, auch solche Enttäuschungserfahrungen, solche Grenzerfahrungen, sage ich mal, dass man an seine Grenzen kommt, offensichtlich zu einem Leben mit Gott dazugehören. Es gehört dazu. Man kann im Dienst für Gott nicht auf Sparflamme kochen. Man kann sich nicht im Dienst begrenzen, nicht mit halber Kraft fahren. Ihr kennt doch sicher das Bekenntnis Israels, ne? Das Schema Israel. Ja, Jesus zitiert das ja auch mal und da wird gesagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Klingt das nach halber Fahrt? Eigentlich nicht, oder? Mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Der Herr möchte unseren Einsatz komplett. Das ist ihm angemessen, ich sag's mal so. Das ist Gott angemessen. Wer Gott dient, der dient ihm mit allem, was er hat und kann. Ja, der hält nichts zurück. Und im Idealfall, das ist der Grund, lernen wir, dass wir die Dinge, die Gott uns als Auftrag gibt, nicht aus eigener Kraft tun können. Das steckt ja dahinter. Wir können die Dinge, die Gott uns, mit denen Gott uns beauftragt, nicht aus eigener Kraft tun. Wir brauchen Gott dazu. Deswegen führt er uns immer mal an Grenzen. Ja, und dann kann es uns auch mal so gehen wie Elia. Ich möchte jetzt so eine Zerbruchserfahrung, wie sie Elia hier hatte, nicht verherrlichen. Ja, also er wollte ja immerhin sterben, sagt er. Ne? Ach, ich möchte sterben. Das ist nicht schön, das ist überhaupt keine Frage, es ist nicht schön. Aber es ist auch nicht der persönliche Super-GAU, wenn man an seine Grenzen stößt. Wenn man sagt, ich fühle mich total ausgepowert. Das ist nicht der persönliche Super-GAU. Sondern das soll uns zeigen, ja, dass wir die Kraft Gottes brauchen. Und wir sollten nicht den Fehler machen zu sagen, ja, nicht in so eine Situation kommen und deswegen begrenze ich mich und deswegen fahre ich nur mit halber Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Kennt ihr das? Was man in 80er Jahren oder so ist ein Spruch. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ah, stimmt immer noch, finde ich. Ja, ich sehe da manchmal so, ich kenne euch jetzt nicht. Ich spreche ja niemanden persönlich an. Ne? Aber ich mache so die Erfahrung, dass Menschen sich von vornherein zurückhalten und bloß nicht überfordern lassen. Es wird dann auch noch biblisch verbrämt, achte auf dich selbst, all diese Dinge. Ja, aber das sehe ich nicht in der Bibel. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und dann kommen wir manchmal in Erfahrungen, wo wir sagen, meine Kraft reicht nicht. Wie bei Elia. Ist erstmal ein Fakt. Ne? Und ich finde es interessant, dass viele Glaubenshelden der Bibel genauso eine Erfahrung gemacht haben. Ja, wenn wir zum Beispiel an Abraham denken. Ne? Abraham, der zog da mit seiner Frau in der Gegend rum und kam nach Ägypten und die war recht hübsch, Sarah. Ne? Und der Pfarrer, und da hat er Angst gehabt, der Pfarrer nimmt sie weg, da sagt er, das ist meine Schwester. Hat er Angst gehabt. Ja, waren seine Grenzen gekommen. Er hat nicht gedacht, Gott beschützt mich, also, ne? Sondern er hat dann gelogen. Ja, gäbe es noch andere Situationen. Noch bei Mose zum Beispiel, ne? Hat seine Emotionen nicht im Griff, ne? Keine Impulskontrolle, erschlägt einen Ägypter und verkriecht sich 40 Jahre lang. Verkriecht sich 40 Jahre lang. Zerbruchserfahrung. Mensch, ich habe Mist gebaut. Ja, oder dann noch, als er im Zorn die Gesetzestafeln zerbricht. Das, was Gott ihm gegeben hat, haut er kaputt. Zerbruchserfahrung. Er ist völlig überfordert mit der Leitung des Volkes, ne, weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Zerbruchserfahrung. Bei David, ne, ich weiß nicht, ob ihr die Episode kennt, wird wenig drüber gepredigt, als er mal von einem Kriegszug zurückkommt und seine Stadt Ziklag ist erobert worden und alle entführt worden. Frau und Kinder, alle entführt, waren weg. David bricht völlig zusammen, setzt sich hin und heult wie ein Schlosshund. Zerbruchserfahrung. Ja, Hiob wünscht sich den Tod, das kann man verstehen, oder? Hiob wünscht sich den Tod, sagt, wenn ich nur tot wäre. Jeremia, der verflucht den Tag seiner Geburt, sagt, wenn ich doch nur nicht geboren wäre. Ja, so dreckig ging es ihm. Petrus, wissen wir alle, die Verleugnung, ne, wie er darunter gelitten hat. Oder auch Paulus sagt, es wäre mir doch lieber, schon beim Herrn zu sein. Ne? Da hätte ich es viel besser. Nun bin ich hier, um euretwillen. Also wir sehen ganz viele auch von denen, wo wir als Glaube, wo wir gesagt hätten, so wäre ich gern, haben solche Zerbruchserfahrungen gemacht, solche Grenzerfahrungen, dass sie, ne, aber die haben dich nicht geschont, haben gesagt, oh, das darf nicht passieren und da muss ich mich zurückhalten, sondern die haben gesagt, haben das erlebt und das gehört irgendwie dazu, ne, dass wir durch Zeiten der Anfechtung, des Zweifels und der Erschütterung gehen. Bei all dem stellen wir aber fest, wenn wir, ne, von dem, was ich berichtet habe, dass all diese Glaubenshelden zwar ihre dunklen Zeiten hatten, ja, dass sie gefallen sind, in Enttäuschung gefallen sind, aber sie sind nicht liegen geblieben, sie sind aufgestanden wieder. Ne? Da hat es einen Weg gegeben darüber hinaus. Und das ist das, was mich eigentlich so interessiert, was ich euch gerne mitgeben möchte. Ich hatte den Eindruck, das wäre heute dran. Weil eine Glaubenskrise auch immer eine Chance ist, Dinge neu zu erkennen, ja, und neu zu begreifen. Bei Elia war das also auch so. Er ist mit seinen Kräften am Ende. Ja, und das Letzte, was er da gerade noch schafft, ist, sich der Situation zu entziehen, sich hinzulegen, ja, und in seiner geistlichen und körperlichen Entkräftung danach zu geben. Er sagt, ich kann nicht mehr. Er hat gemahnt, er hat gestritten, er hat gekämpft bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit, war aktiv, wie es auch seinem Auftrag entsprach. Und jetzt braucht er Hilfe. Und da lese ich, plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsblocken aus den Brocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Längerer Text, aber wir sehen am Anfang, Gott wird jetzt aktiv. Ja, also Elia, der liegt da, hat da einen Burnout und weiß nicht mehr, was er machen soll. Und Gott wird aktiv und weiß, was Elia jetzt braucht und was er auch nicht braucht. Das finde ich hochinteressant. Ja, es ist nicht die Zeit der Vorwürfe und des bohrenden Fragens, der Ursachenforscher, warum es so weit kommen konnte und musste und so. Ne? Und ich kenne das. Ich habe ja auch Kollegen, die manchmal in so eine Falle reinfallen. Ne? Und es ist manchmal nicht schön, wie mit denen umgegangen wird. Die haben nicht genug Glauben, sind nicht fest genug im Glauben, du musst doch mal und so. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch Beispiele? Ja, alles kann man tun, ja, so Ursachenforschung und gucken und warum und wieso. Ja, das ist aber die Gefahr, dass man sich immer um sich selber kreist und, so, ne? Und nicht aus dieser Schleife rauskommt. Das braucht man einfach nicht, ne? in so einer Situation. Gott tut das nicht. Ja, Gott hat keine Vorwürfe, Gott hat keine bohrenden Fragen, sondern er stärkt Elia erstmal. Er sieht die Situation, in der Elia ist und schenkt ihm Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, zu neuen Kräften zu kommen. Ja, und die braucht er auch, Elia, ne, um den Prozess des Neuanfangs sich auch stellen zu können. Ja, das Schädlichste ist, sich da überstürzt, wenn man so geistlich und emotional auf dem Zahnfleisch kriecht, ne, sich in irgendwelche Grundsatzdiskussionen verwickeln zu lassen. Gott hat immer das rechte Maß für diese Prozesse. Das sehen wir an den Beispielen, die ich ja vor uns genannt habe, ja, was man da bei Abraham, Mose oder Petrus oder so sehen können. Gott hat das rechte Maß, Gott weiß das. Was derjenige braucht, der auch an seine Grenzen gekommen ist. Er möchte Elia eine neue Begegnung mit ihm schenken und er bereitet ihn dafür vor. Ja, hat ihm zu essen gegeben und so, haben wir gelesen. Und ich denke, das ist der Schlüssel für so einen Neuanfang, für einen persönlich, vielleicht auch für jemanden, mit dem man da zu tun hat, bei dem das so ist. Wir können jemanden, der in solcher Situation ist, wir können ihn begleiten, wir können ihn ermutigen, wir können ihn tragen und können ihn mitleiten. Und können mitleiden, ne? Und das sollten wir auch, und das sollten wir auch bei uns zulassen, wenn es uns mal so geht. Das ist ja immer ein bisschen ein Problem. Aber das Entscheidende der geistlichen Heilung, das geschieht nicht im zwischenmenschlichen Bereich, sondern es geschieht in der Begegnung mit Gott. Also wird es unsere Aufgabe, unser Bestreben sein müssen, Menschen, die in so einer Situation stecken, zu einer Begegnung mit Gott zu führen, beziehungsweise selber diese Begegnung auch zu suchen, und Gott dann vertrauensvoll zu überlassen, dass er handelt, so wie er es hier mit Elia tut. Und er tut das, indem er Elia eine ganz interessante Frage stellt. Er fragt ihn, was tust du hier? Was tust du hier? Man kann die Frage so verstehen, was möchtest du denn, dass ich dir tun soll? Was ist eigentlich das, was du brauchst? Gott fragt im Grunde Elia, was brauchst du denn? Man kann diese Frage aber auch ganz anders hören, nämlich mit einem gewissen Vorwurf, wieso bist du jetzt hier und nicht dort, wo ich dich hingeschickt habe? Und offensichtlich hört Elia das so. Der hört das gar nicht so, dass Gott ihm helfen will, sondern er hört diesen Vorwurf heraus. Er sagt, ich habe alles getan, aber ich bin ganz allein, nun bin ich Gefahr, was habe ich davon? Er rechtfertigt sich. Das ist vielleicht ein Teil des Problems. Das ist gar nicht die Antwort auf die Frage, die Gott da stellt, was tust du hier? Wenn er auf die Frage antwortet hätte, da hätte er sagen müssen, ich bin völlig fertig, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Das wäre doch die Antwort gewesen. Was tust du hier? Ich brauche deine Hilfe. Und das sagt mir, dass Elia immer noch so vom Problem her denkt und nicht von der Beziehung mit Gott. Gott möchte eine Beziehung, Elia sieht immer noch das Problem. Und das ist manchmal so eine Frage, die ich mir stelle, wie geht es uns, wenn wir mit Gott reden? Wenn wir irgendein Problem haben, sind immer nur die Probleme, die wir haben, für unser Gespräch mit Gott bestimmend? Wäre es nicht besser, sich auf die Beziehung zu konzentrieren? Sondern ich weiß, Herr, dass du Gutes für mich willst. Und ich möchte gern erfahren, was das ist. Wäre ja meine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Dass wir nicht so problemorientiert unsere Beziehung zu Gott leben, sondern beziehungsorientiert. Gott legt jedenfalls bei Elia hier wirklich Wert auf eine neue Beziehung. Deswegen zeigt er ihm, wer und wie er wirklich ist. Wir haben gelesen, da war ein felsenbrechender Sturm, der da Brocken aus dem Felsen, aus dem Gebirge da brach. Da war erschütterndes Erdbeben, da war ein alles verzehrendes Feuer. So hat Elia da Gott erlebt. Und das ist sicher auch alles Teil von Gottes Wesen. Aber es ist nicht das Entscheidende. Es ist nicht das Entscheidende gewesen. Nicht das Wesentliche. All das, also Sturm, Erdbeben, Feuer, all das kann von Gott ausgehen, geht von ihm aus, es zeigt in seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit, aber das ist nicht seine Mitte, das ist nicht die Mitte Gottes. Vielleicht war Elia bisher der Überzeugung, all das wäre das wahre Wesen, so erschütternd, zerschmetternd, verzehrend, und deswegen müsste sein Dienst auch so sein. Das sehen wir ja dann auch bei dem Altar und so, Und da sehen wir vielleicht auch die Ursache für sein Ausbrennen, weil sein Dienst eigentlich den Menschen ein Wesen Gottes wiedergespiegelt hat, das so gar nicht gestimmt hat. Er hat dieses Wesen wiedergespiegelt, was so gar nicht richtig stimmt. Denn Gott zeigt sich nun Elia, wie er wirklich ist, nämlich sanft und liebevoll, erholsam, zuwendend. Das erinnert mich an die Selbstaussage Jesu, Matthäus 11, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist das wahre Wesen Gottes, das auch wir widerspiegeln dürfen, in unserem Dienst, mit unserer Hingabe. Ich finde interessant, dass Gott zu Elia sagt, komm heraus aus deiner Höhle, ich will dir begegnen. Wir verkriechen uns manchmal so wie Elia in so eine Höhle. Aber Gott fordert dann auch, komm, begegne mir neu. Lass dich darauf ein, auch dein Bild, das du von mir hast, revidieren zu lassen, verändern zu lassen, erneuern zu lassen. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der hart und unnachgiebig die Befolgung seiner Regeln einfordert, sondern wir haben einen Gott, der aus Liebe zu den Menschen ihre Rettung will. Er wollte Elia retten. Und das darf auch den Dienst prägen, den Dienst von Elia, den unseren Dienst. Und in dieser Hinsicht kann so eine Krise auch eine Chance sein, ja, neu zu begreifen, wer Gott wirklich ist. Ich finde es bei Hiob so genial. Ja, ganz am Ende vom Buch Hiob, die meisten haben ja einen Eindruck, um was es da geht, ja, der hat es wirklich nicht leicht gehabt. Und ganz am Ende sagt er: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Die Beziehung zwischen Hiob und Gott war auf eine neue Ebene gekommen. Die Beziehung von Elia und Gott ist auf eine neue Ebene gekommen, ja, durch diese Krisen. Ja, und das kann bei uns auch so sein, dass wir Krisen erkennen als eine Möglichkeit, auch dass unsere Beziehung zu Gott auf eine neue Ebene kommt, eine neue Intensität bekommt. Und so wird Elia durch die Begegnung mit Gott geführt, darf einen Neuanfang erleben. Ja, da gab Gott ihm einen neuen Auftrag. Elia geht den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus, salbe Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und schließlich Elisa, den Sohn von Schafat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer Hazaels Todesurteil entrinnt, den wird Jehu umbringen. Und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen habe ich in Israel übrig gelassen. Alle, die nicht vor den Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Also der entscheidende Punkt hier ist, dass Gott Elia neu beauftragt. Ja, beauftragt Elia neu. Gott ist mit Elia noch nicht fertig. Elia lag am Boden, ja, er war erschöpft, er war ausgebrannt, aber Gott ist mit Elia noch nicht fertig, er verwirft ihn nicht. Er sagt nicht: Elia, dich kann ich nicht gebrauchen, du bist nicht hart genug. Er sagt: Genau so brauche ich dich. Ich brauche dich an der Grenze der Erkenntnis, deine Kraft wird nicht reichen, du brauchst meine Kraft und weil du es jetzt begriffen hast, deswegen sende ich dich aus. Deswegen, ja, sollst du jetzt mein Bote sein. Er beruft ihn, stellt das auch durch die Krise nicht in Frage. Und der Dienst nimmt auch an Qualität zu. Ne? Wir können es an dem Auftrag sehen, den Gott Elia gibt. Ja, bisher war Elia der Meinung, er wäre der Einzige, der für Gott kämpft. Kennt ihr das, das Elia-Syndrom? Ich bin der Einzige, der hier was macht. Das ist immer eine Selbsttäuschung. Ja, darf ich das nochmal so sagen? Das ist immer eine Selbsttäuschung. Und auch Elia, Gott öffnet Elia die Augen, da sind noch 7000 andere. Ja, 7000, das hat jetzt nicht mit einer absoluten Zahl zu tun, das hat was mit Vollzahl zu tun, ne? Mit einer tausendfachen Vollzahl. Du bist nicht alleine. Aber ich habe den Auftrag für dich. Ja? Es liegt nicht nur an dir. Das war Elia offensichtlich der Meinung, es liegt nur an mir. Das ist kein Wunder, wenn das zur Entkräftung führt. Ne? Und wer so denkt, der wird da in diese Falle laufen. Aber Gott zeigt, dass Elia ganz andere Möglichkeiten hat. Nicht er muss die Dinge machen, sondern er beauftragt jetzt im Auftrag Gottes. Er beruft Menschen, die das dann tun. Ja? Hazael, Jehu, Elisa, ja, salbt er, ja, spricht die Berufung aus. Ja, und sie sollen die Aufträge Gottes dann ausführen. Ja, und so ist eine Krise immer auch eine Chance. Ja, wir können es an Elia sehen. Da waren falsche Annahmen in seinem Leben. Ja, seine Begeisterung, sein Einsatz für Gott waren vorbildlich, aber immer spielte irgendwie die eigene Kraft eine wichtige Rolle. Und nun darf er erkennen, dass es darauf gar nicht ankommt. Es kommt nicht auf meine Kraft an, ja, sondern dass Gott durch seine Kraft in ihm gewirkt hat, dass Gott durch seine Kraft in uns, durch uns wirken will. Ja, das ist ja bei uns nicht anders als bei Elia. Die Frage ist dann, ne, wie docke ich mich da an? Wie werde ich zum Kanal von Gottes Kraft? Ja, durch Hingabe, ja, durch die Beziehung, ja, indem wir ihn durch uns wirken lassen. So müssen auch wir nicht den Eindruck haben, dass wir allein sind, dass es nur an uns liegt, ja, dass Gottes Reich gebaut wird, weder hier in Sosa noch in Chemnitz. Es liegt nicht nur an uns, aber wir sind Teil davon. wichtiger Teil. Ja, und dürfen die Kraft von Gott empfangen. Wir dürfen das Wesen Gottes widerspiegeln, liebevoll zu sein, sanftmütig, einladend. Ja, wir haben keinen Gott, der donnert, presst und zwingt. Und so brauchen wir auch nicht zu sein. Ja, Gott zählt auf unseren hundertprozentigen Einsatz, aber immer in der Verbindung mit ihm, immer in der Verbindung mit seiner Kraft. Und von ihm dürfen wir uns da erfrischen lassen. Wir können ein paar Augenblicke auch still sein jetzt, ja, das noch ein bisschen reflektieren, dürfen auch gern auch für sich beten lassen, wer das merkt. Ja, ich stehe an so einer Phase, vielleicht jetzt oder nach dem Gottesdienst. Ne, also lasst uns ein wenig Zeit haben, nochmal reflektieren. Wo stehe ich da eigentlich in meiner Beziehung zu Gott? Bin ich auf dem Weg des Elia, ne, da in die Wüste zu fliehen? Oder lasse ich es Gott zu, dass er mich erfrischt? Bin ich mit ihm unterwegs? Lade ich ein dazu. Amen.